Also ich habe die Schwierigkeit, dass ich eben ein Thema fortsetze, was ich beim letzten Mal mit einer ausführlicheren Darstellung der Krise, wo sie gelandet ist und wo sie angefangen hat, eine Fortsetzung dieses Themas abhandeln will. Auch einiges von den ideologischen Wendungen und schon beim letzten Mal abgehandelt habe. Es bleibt aber nicht erspart, damit überhaupt ungefähr auch wieder der Stand da ist und irgendwie auch, wenn neue jetzt hier sind, zumindest überblicksmäßig klar ist, auf was sich eigentlich das bezieht, was ich dann als Thema, der Staat kümmert sich um die Finanzkrise, kümmert sich um die Krise überhaupt mit einem Finanzrettungsprogramm und einem Konjunkturförderungsprogramm, was da eigentlich die kapitalistische Grundlage und Voraussetzung ist. Insofern muss ich einen ersten Teil, ich kann das sagen, wie ich es gegliedert habe, einen ersten Teil doch nochmal über Dienst und Macht des Finanzkapitals, also seine Akkumulation und Überakkumulation abhandeln. Also dann Grund und Folge der Finanzkrise und dann zweitens die ganze Abteilung Staat und Krise, also den Charakter der staatlichen Rettungsmaßnahmen, mit Unterkapiteln, warum greift der Staat überhaupt ein, dann welchen Zweck verfolgt er bei seinen staatlichen Rettungsaktionen und wie und auf welche Art und Weise, mit welchen Methoden geht er zu Werk und inwiefern und wie, also welches Verhältnis von Finanzrettungs- und Konjunkturprogramm ist eigentlich da zu bemerken und wie wird die Krise zum Fall verschärfter Konkurrenz zwischen den Nationen?
Wolfgang, darf ich dich einladen? Ja? Sollst du das Mikrofon doch anschalten?
Wo muss ich denn das?
Nach rechts schieben.
Nach rechts. Und geht's jetzt?
Jetzt?
Das war aber nach links.
Ja.
Wie sich's gehört. Vorweg eine kurze Bemerkung zur Kritik am Versagen des ganzen Finanzsektors. Das ist ja noch in Erinnerung, dass da die Kritik in etwa lautet, erfolglose Manager wollen ihre Verluste auf Steuerzahlerkosten sozialisieren. Eigentlich müsste man sie privat in Haftung nehmen, aber dann ist die Öffentlichkeit ziemlich bald dabei gelandet. Das geht leider nicht, weil man muss die Banken, man muss diesen Sektor retten. Über das Warum hat man eigentlich erfahren, naja, da gibt es eine ganze Liste von Betroffenen. Da sind letztlich wir alle betroffen, Unternehmer, Sparer, Staat, Beschäftigte. Also lauter gegensätzliche Figuren sind da als Opfer misslungener Spekulation aufgeführt worden, letztlich der ganze Laden als Geschädigte. Proleten sind da mit ihren Anwendern als Opfer des Finanzkapitals in einen Topf geworfen worden, über das Argument, da sind Arbeitsplätze gefährdet. Und da sollte man schon dann mal unterscheiden, und ich will dann auch unterscheiden, welcher Art, welcher unterschiedlicher, welcher gegensätzlicher Art eigentlich die Abhängigkeit da gestaltet ist. Und dass jeder auf seine Art und Weise am Wohl und Wehe des Finanzkapitals hängt, vom eben einfachen Menschen bis zum Staat, ist ja wohl überhaupt kein guter Grund, gleich die ganzen Gegensätze zu vergessen und sich mit dem Argument Betroffenheit als eben allgemein geschädigte Gemeinschaft vorstellig zu machen. Die Schlussfolgerung, die gezogen worden ist, heißt, naja, dann muss man dafür sorgen oder dann sollen diese Gescholtenen endlich auch wieder ihre Finanzpflichten tun, nämlich den Dienst, den sie der Gemeinschaft schuldig sind. Auch da will ich nur so viel sagen. Man sollte sich dann schon fragen, welchen Dienst das Finanzkapital denn eigentlich leistet und sich mal über die Eigenart des Dienstes, der immerhin, das wird ja gleichzeitig auch ausgedrückt, dem Finanzkapital eine enorme Macht verleiht, Rechenschaft ablegen. Warum und inwiefern eben diese Abteilung, dieser Sektor des Wirtschaftslebens eigentlich Macht über den ganzen ökonomischen Gang der Gesellschaft ausübt. Und ob das ausgerechnet ein guter Grund sein soll, sich für dessen Funktionieren stark zu machen und dafür einzutreten. Als drittes ist dann darauf verwiesen worden, dass damit dieser Dienst eben wieder in Gang kommt, ein Retter her muss. Also alle Kritik ist eigentlich ziemlich umstandslos beim Antrag an den politischen Verwalter gelandet. Und die Öffentlichkeit hat damit dem einfachen Volk eigentlich den Standpunkt, naja, eines demokratischen Untertanen ans Herz gelegt, der eben mit Anträgen an die oberste Instanz antritt. Die sollte ihr Bestes tun und sich ansonsten die Hoffnung hält, dass es schon nicht ganz so schlimm kommen sollte oder kommen wird. Im Übrigen hat dieser öffentliche Antrag, es braucht einen Retter und das ist selbstverständlich die Politik, bei der auch offene Ohren getroffen. Auch die hat sich in den allgemeinen Tenor eingefügt. Ja, das Finanzkapital ist unverzichtbar, der Staat ist gefragt. Also als erstes die Frage, weshalb eigentlich unverzichtbar und inwiefern? Und damit will ich also die zentralen Argumente vom letzten Mal rekapitulieren. Also erstens, der beschworene gute Dienst des Finanzkapitals, also die Kreditierung dessen, was dann reales Wirtschaften heißt, ist nichts Gutes, sondern entspringt allein aus dem kapitalistischen Zweck dieser Wirtschaft, die Schranken der Privatbereicherung zu überwinden. Eben entspringt dem, dass produktive und kommerzielle Unternehmen sich nicht mit dem Geld begnügen für Neuanlagen, dass sie aus ihrem laufenden Geschäftsgang erlösen. Der Grund und der Ausgangspunkt dieses Dienstes liegt also darin, dass eben alles Produzieren und Handeln dafür da ist, Geld zu vermehren, und dass deshalb das, was ein Unternehmen verdient, ihm selber als Geldschranke auftritt und der Bedarf nach Kredit laufend unterwegs ist. Das heißt, sich fremdes Geld für solche Geschäfte verfügbar machen. Unterstellt ist dabei, dass die Verfügung über Geld, über ausreichend Geld, dann auch selbstverständlich Mittel und Garant seiner Vermehrung ist. Also wer Geld hat, der kann auch die Potenz, dieses Geld sich zu vermehren, mobilisieren. Da geht als Selbstverständlichkeit ein, dass alles gesellschaftliche Treiben, die Arbeit und so weiter, selbstverständlich zur Verfügung steht und kapitalistisch eben unter diesen Zweck subsumiert ist. Es braucht eben bloß Geld. Der Gegensatz, auch das hatte ich beim letzten Mal ja ausgeführt, von schlechten Finanzern, Spekulanten, die man jetzt kritisiert, und guter Realwirtschaft, die unter deren Spekulation, unter deren erfolgloser Spekulation jetzt leidet, ist also Unsinn. Es ist dieser eben Geldbedarf aus Vermehrungszwecken, dieser Geldbedarf des ganzen Wirtschaftens, aus dem Banken ihr Geschäft machen. Sie handeln, also Banken handeln mit dem Geld in seiner Eigenschaft, sich zu vermehren. Also nach seiner kapitalistischen Qualität und stellen es als solches zur Verfügung, machen also die Eigenschaft des Geldes quasi automatisch als Kapital zu wirken zur Ware und bereichern sich daran, eben dass sie es als solches zur Verfügung stellen. Für sie ist das Leihen nämlich eine Zinsquelle, fragt sich, woher sie eigentlich das Geld und eben diese Macht haben, sich übers Kreditieren ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Das machen Banken mit fremdem Geld, weil bei ihnen eben das ganze Geld der Gesellschaft zentralisiert ist. Das Verfahren, mit dem sie das machen, nur kurz angedeutet, gegenüber den Einlegern, die also das Geld auf die Bank legen, ersetzen sie deren Einlagen durch Zahlungsversprechen und verrechnen, soweit es geht, dann Forderungen und Zahlungspflichten, die dann eben bei ihnen anlaufen, weil alle Geldgeschäfte über die Banken laufen. Die verrechnen sie, soweit es geht, und begleichen bei Fälligkeit eben die Restzahlungen. So können sie dann über die Einlagen als ihr Geschäftsmittel verfügen und eröffnen mit dem eingelegten Geld dann Kreditgeschäfte aller Art, an denen sie eben verdienen. Das Geschäft der Banken besteht also darin, nach beiden Seiten hin Schuldverhältnisse zu produzieren. Sie gehen welche ein, eben gegenüber diesem ganzen Sammelsurium von Einlegern, um auf der anderen Seite für sie lukrativere Schuldenverhältnisse, eben Kreditverhältnisse, zu stiften. So machen sie dann alles Geld der Gesellschaft zu ihrer Verdienstquelle, also zu einem Geldkapital, das im Zins für sie ein Plus abwirft, im Zweifelsfall ein Mehr, als sie eben den Einlegern für ihre Einlagen selber zukommen lassen. Darin steckt schon in diesem ersten allgemeinen Bestimmung eine bemerkenswerte Auskunft über das Verhältnis des Finanzsektors zur sogenannten realen Wirtschaft. Nämlich nach der einen Seite hin beruht alles Wirtschaften auf Kredit. Die Kreditinstanzen, also Banken, initiieren die Geschäfte der produktiven und kommerziellen Unternehmen. Sie entscheiden also auch über die, ob und wie sie zustande kommen. Banken kommandieren also mit ihrer Kreditmacht das Produzieren, befähigen also Kreditnehmer zur Ausbeutung und stellen alle unter dieselben Konkurrenzbedingungen, eben indem sie als Banken vergleichen, wem sie zu welchen Konditionen überhaupt welchen Kredit zukommen lassen, wer in ihren Augen Kreditwürdigkeit besitzt und wer nicht. Das entscheidet über den Gang aller Geschäfte. Das ist also die im Dienst eingeschlossene reale Macht der Banken. Umgekehrt aber, dann bedienen auch die Erträge aller Geschäfte, die mit Kredit laufen, immerzu die Kreditinstanz mit. Die nehmen laufend und überall an allen eben Wachstum in der Gesellschaft teil. Das ist also der ökonomische Nutzen und die wachsende, mit allen Geschäften zunehmende Macht der Banken. dass Sie aus allen Geschäften, die stattfinden per Kredit und weil sie mit Kredit stattfinden, für sich Kapital bilden und vermehren. Das ist aber nur die erste und unterste Abteilung, das Eigentliche und überhaupt das Zentrale und dann in Verruf gekommene Geschäft der Finanzabteilung besteht zweitens und eigentlich in einer, wenn man so will, eigenständigen Akkumulation, Vermehrung von Finanzkapital. Banken bleiben ja nicht dabei stehen, das Geld, das sie bei sich zentralisieren, zu ihrem Geschäftsmittel zu machen, als Kredit zu vergeben und auf diese Weise Bankvermögen zu produzieren. Von ihrem Standpunkt aus können sie gar nicht genug finanzkapitalistische Aktivitäten in Gang setzen und Geschäfte machen. Und das tun sie auch, nämlich sie stiften selber Schuldgeschäfte unabhängig vom Kreditbedarf, den die sonstige Wirtschaft hat und an sie ranträgt. Sie eröffnet also solche Bankgeschäfte um ihrer selbst willen und produziert ein Wachstum eigener Art, indem sie selber Angebote für Zinsgeschäfte macht und darin ihre eigentliche Wachstumssphäre hat, wie man ja jetzt zu Genüge erfahren hat, was immer unter gewagter, verantwortungsloser, weil gescheiterter Spekulation verbucht worden ist. Nämlich Finanzinstitute emittieren Wertpapiere. Das sind Ertragsversprechen auf sich selber, die sie zum Kauf anbieten und damit drehen sie eigentlich das, was das normale Kreditverhältnis ist, um und stellen es auf den Kopf. Nämlich hier ist nicht mehr ein verliehenes Geld, das andere benötigen und das Zins bringt und das so als Geldkapital fungiert, sondern hier ist es der Geschäftsbedarf der Bank selber, der sie dazu bewegt, als Emittent von Wertpapieren ein Plus zu versprechen. Und dieses Plus, was sie verspricht, stiftet glatt ein Vermögen, verleiht nämlich dem Wertpapier seinen Wert. Wie das? Das geht eigentlich sehr einfach, nämlich der Ertrag, den die Bank verspricht und der an diesem Papier haftet, der wird angesehen, behandelt und gehandelt wie der Ertrag eines Kapitals, das eben aus diesem Ertrag im Vergleich zu sonstigen Anlagemöglichkeiten und Vermehrungsgelegenheiten hochgerechnet wird. So wird aus einem puren Anrechtstitel auf irgendein Plus, auf ein paar Prozent Zinsen oder auf sonst was, eine Dividende, ein Kapitalvermögen, das einen festen oder eben einen sich ändernden, aber Wert hat. Und als solches eben kapitalisiertes Ertragsversprechen, also aus dem, was die Bank da anbietet, hochgerechneten Wertpapier, als solches ist es Handelsgegenstand. Für diese Dinge gibt es einen Markt und in Wert gesetzt und werden sie über den Handel. Und der Handel leistet eigentlich das, dass er solchen Papieren eben laufend sie einer Bewertung unterzieht. Indem sie verkauft und gekauft werden, werden sie eben praktisch mit anderen Anlagen verglichen, für Wert befunden und erhalten so entweder einen festen, vorher versprochenen oder über den Handel sich selber unterschiedlich herstellenden Kurs. Das sind also Vermögen eigener Art. So Marx nennt das, das habe ich beim letzten Mal ja auch ausgeführt, fiktives Kapital. Und das ist keine Fiktion im Sinne von gibt es gar nicht, sondern das ist der wirkliche ökonomische Gehalt dieser Versprechen, dass sie eben Wert haben, als Vermögen gelten, in der Gesellschaft gültiges Vermögen sind, weil und solange dieses Ertragsversprechen als lohnende Anlage gehandelt und eben gekauft wird. Da findet also die Transformation eines Rechtsverhältnisses, eben dieses Versprechens, ja, auf dieses Papier kriegt jemand so und so viel Ertrag, also ist es eine Ertragsquelle, also lässt es sich mit allen anderen Ertragsquellen praktisch vergleichen und wird so bewertet. So, das ist die Transformation dieses Rechtsverhältnisses in gültigen kapitalistischen Reichtum. Sodass da schon auf dieser banalen Ebene des Wertpapierhandels eine Verdopplung stattfindet, nämlich der Emittent solcher Wertpapiere hat, wenn es gekauft wird, Geld, also verfügbares Vermögen, und der Investor, der das Papier kauft, hat eben im Wertpapier auch einen ökonomisch gültigen, benutzbaren Vermögenstitel, mit dem sich alles Mögliche machen und anstellen lässt, eben was mit einem Vermögen alles so zu machen geht. Vor allem lässt es sich eben wieder anlegen, mit ihm lassen sich neue Zinsgeschäfte eröffnen und so weiter. Allerdings gehört zu diesem Geschäft, eben weil es die laufende Bewertung solcher Versprechen ist, die sie in Wert setzen, auch ein Risiko. Sie sind verbunden mit einer ständigen Vertrauensfrage, nämlich der Frage danach, wie sicher dieses Versprechen ist, ob der Emittent auch dafür gerade steht, dass die Erträge fließen. Also ist Geschäftsbedingung dieses Handels, dass auch laufend Zahlungen eben für die versprochenen Erträge stattfinden. Also ist laufend Zahlungsfähigkeit der Emittenten gefragt. Das erledigen sie einerseits eben durch ein gelungenes Management der jeweils anfallenden Zahlungen und der von den Banken erwarteten Eingänge. So stiften Banken dann das nötige Vertrauen in diese Versprechen. Und die Verfügung über eben dafür, aber auch nur dafür ausreichende Mittel, ist dann ständig der Hebel, aber eben auch der Prüfstein dafür, dass und ob diese Geschäfte gelingen. Auf solche Schuldforderungen, die da als eben sich vermehrendes Vermögen bilanziert werden, lassen sich und werden dann auch neue Schuldverhältnisse gründen. So Banken betätigen sich wechselseitig als Emittenten und Investoren deshalb und so weit, die da gehandelten Wertpapiere für sich selber Vermögen in die Bilanz einstellbares Vermögen darstellen, auf das hin sich also wieder neue Kreditgeschäfte oder Wertpapiergeschäfte eröffnen lassen. Sodass am Ende eigentlich die Schulden der einen Bank Vermögen der anderen darstellen und umgekehrt. So produzieren dann die Finanzagenturen eine eigene Akkumulation dieser Werttitel und die hat nichts mehr zu tun mit einem Ertrag aus dem Dienst an der materiellen Produktion. Die ist also auch nicht begrenzt durch die Kreditgeschäfte, die sie mit sonstigen produzierenden oder kommerziellen Unternehmungen eingehen, sondern dieser Wertpapierhandel, dessen Vermehrung ist eigentlich ein Dienst an ihrem eigenen, ziemlich autonomen Wachstum. Dem verleiben Banken allerdings alle anderen Geldfunktionen, also alle Geldposten, über die sie verfügen, alle Zahlungsnotwendigkeiten, die sie haben, aber auch Zahlungseingänge, die sie haben. Und alle Kreditgeschäfte, die sie sonst ausüben, ordnen sie dem ein und unter. Also jeder Zahlungsverkehr, jedes Geld wird zum Material solcher Geschäfte und in sie hineingezogen. Das ist im Übrigen deswegen noch lange kein Grund, das Finanzkapital extra zu verteufeln und in einen prinzipiellen Gegensatz zu den ehrlichen, anständigen Geschäften zu setzen. Erstens nämlich sind solche Geschäfte, wo es pur darum geht, dass Wert sich dadurch auszeichnet, dass er einen Mehrertrag generiert. Also auch umgekehrt, jeder Mehrertrag als kapitalistisch gültiges Vermögen gilt, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass es überhaupt der Inbegriff dessen ist, worum es eben bei allen Wirtschaften geht, nämlich Geldvermehrung. Sonst gäbe es diese Eigenart und Eigentümlichkeit nicht. Das ist das eine. Insofern stellt das Finanzkapital als eigener Sektor zwar eben eine eigene Sphäre, aber als die durchaus sowas wie den Inbegriff des kapitalistischen Reichtums dar. Zweitens, und auch das ist in der Krise durchaus zur Sprache gekommen, ist alle Welt, also auch die schöne, gute, ehrliche, reale Wirtschaftswelt, längst daran beteiligt, an solchen Finanzgeschäften, auch der höheren Art. Sie macht sich entschieden selber zum Spekulationsobjekt, zieht schließlich per Aktienausgabe, also per eigenen Wertpapieren, die ein Ertragsversprechen auf Anteile aus dem laufenden Unternehmen sind, die dann als selbstständige Papiere gehandelt werden, so ziehen Unternehmungen Kapital auf sich, finanzieren sich und machen sich damit zugleich zum laufenden und dauernden Objekt einer Spekulation auf Dividenden und eben Kurse dieser Papiere, die an der Börse gehandelt werden, und beteiligen sich mit Gewinnen und Erträgen, die sie aus ihren Geschäften machen, im Übrigen ja auch selber an der Finanzspekulation, machen aus ihren eigenen Währungsbedürfnissen große Spekulationsakte, wie man zwischenzeitlich erfahren hat, dass zum Beispiel Automobilunternehmen mehr Gewinn mit ihren Finanztransaktionen als mit Autobauen machen, eröffnen selber bekanntlich Banken. Also auch schon von daher ist es absurd, die Welt der Spekulation als sowas wie den Negativen, den Ausreißer eines ordentlichen Wirtschaftens, eben dem sonstigen Wirtschaftsgetriebe entgegenzustellen. So, noch eine letzte Bemerkung, nämlich zu Grund und Folgen der Finanzkrise. Diese Sorte Finanzgeschäft hat eine Bedingung, nämlich den laufend fortgesetzten Handel mit diesen Papieren, also das Verlassen darauf, dass die Emittenten immerzu zahlungsfähig sind. Und diese Zahlungsfähigkeit ist selber das Resultat dessen, dass solche Geschäfte vorangehen, dass in sie laufend investiert wird. Das stiftet nämlich die Nachfrage und damit den Zufluss an Mitteln für die fälligen Zahlungen. Also diese Papiere haben Wert, weil und solange immer genug Zufluss und Vertrauen da ist, sie wachsen und bilden Vermögen, sind damit Grundlage neuer Ertragsversprechen, aber das heißt auch, dass ihrer Natur nach diese finanzkapitalistischen Vermögen nicht zum Realisieren da sind, sondern dazu laufend neu angelegt zu werden und finanzkapitalistisches Wachstum damit zustande zu bringen. Ich sage nur als Nebenbemerkung, es ist ja auch beim übrigen, eben beim produktiven, beim kommerziellen Kapital auch nicht so, dass das Laufen zum Realisieren im Sinne von, hier eignet man sich ein Vermögen an, damit man das dann aufzehrt oder sonst wie vernutzt, da ist, sondern auch das übrige Kapital behält seinen Charakter als dieses eben nur und wird dafür gebraucht, immer wieder neu angelegt zu werden. Realisierung, also Vermögen einlösen in Geld durch Verkauf von Waren, ist ja auch nur dafür ein Mittel, eben um das vermehrte, erlöste Geld wieder als Kapital anzulegen. So ist es auch hier und hier erst recht, nämlich diese Finanztitel sind zum Anlegen und Vermehren da. Die Gleichung, also diese Wertpapiere, diese Ertragsversprechen sind gültiger Wert. Die löst sich deshalb auch auf, wenn diese Papiere nicht mehr ausreichend gehandelt werden, sondern wenn vermehrt Einlösung verlangt wird, weil Zweifel in ihrer Haltbarkeit aufkommt. Also das ganze Geschäft darf nicht zurückfallen darauf, dass die Anleger massenhaft Realisierung ihrer Vermögen fordern, verkaufen wollen, statt neu anzulegen. Dann, so wenn Zweifel in die finanzkapitalistische Gültigkeit, also in die Vermehrungsfähigkeit dieser Papiere aufkommt, wenn Zweifel, die immer unterwegs sind, wenn die Risikoeinschätzung negativ ausfällt, wenn also Finanztitel plötzlich als zu realisierendes Vermögen behandelt werden, dann löst sich eben die Gleichung, hier sind Schulden, wachsendes Geldkapital auf und fliegt auf. Wie geht das? Also wie geht der Krisenverlauf, eben die Entwertung dieser Papiere, das Zusammenbrechen, das damit auf der Tagesordnung steht? Das ist, wie alles in dieser schönen marktwirtschaftlichen Welt, eine Konkurrenzaffäre. Allen geht es plötzlich um die Rettung des eigenen Vermögens, weil es eben um lauter Privateigenreichtum geht, also auch nichts mit gesellschaftlich-gemeinschaftlicher Erledigung, schon gar nicht in den Abteilungen des Finanzkapitals. So stellt sich dann generell raus, dass überhaupt zu viel von diesem schönen Wert in die Welt gesetzt ist, um das ganze Geschäft, das Wachstum erfolgreich fortzusetzen. Die Bankenverluste verallgemeinern sich zu einer Kettenreaktion, weil das gescheiterte Geschäft an einer Stelle als negatives Datum für Anleger an anderer Stelle wirkt. Das hat das ja erlebt, erst werden bestimmte Papiere zweifelhaft. Das hat damals mit diesen Hypothekenkrediten und deren Verbriefung angefangen. Dann überhaupt die ganzen Wertpapiergeschäfte zweifelhaft. Dann sind Garantien gefragt, Zahlungen, und die Garantien deshalb nicht ausreichend, die Mittel für Zahlungen nicht vorhanden. Deshalb wird dann der Halter, also der Emittent selber, in Zweifel gezogen. Seine Vertrauenswürdigkeit leidet, und das ist gleichbedeutend damit, seine Zahlungsfähigkeit ist beschädigt. Also findet der Run auf die Rettung des eigenen Vermögens statt. Echte Liquidität ist gefragt. Und prompt müssen die Banken massenhaft Forderungen anderer einlösen und selbst Forderungen eintreiben. Und das setzt dann endgültig die Vernichtungskaskade in Gang, weil lauter Wertpapiere nur zum Verkauf anstehen und damit ihren Wert verlieren, gar nicht mehr verkäuflich sind. Das ist klar, weil eben alle zugleich Gläubiger und Schuldner sind. Das Vermögen des einen eben nichts als die Schulden der anderen, die jetzt fragwürdig geworden sind. Und damit haben nicht bloß die Papiere der einen Bank keinen Wert mehr, sondern damit sind Vermögen aller anderen zugleich mit betroffen. So ist es ja passiert, wie bekanntlich hat ein kaputter Lehman Brothers lauter gute deutsche Banken mit in die Krise gerissen. Und so reduziert sich ziemlich schlagartig und umfassend durch die Konkurrenz um Vermeidung von Entwertung eigentlich die Kapitalmacht aller Banken. Und das ist dann, und das ist ja dann auch klar, nicht auf den Finanzsektor beschränkt, wenn alle Geschäftsverhältnisse auf Kredit gegründet sind, wenn dem Bankgeschäft alle Kreditverhältnisse subsumiert sind, wenn die eingebaut sind in die Mittel für Akkumulation des Finanzsektors, also auch, dann sind sie also auch abhängig vom Gelingen des Wachstums in dieser Finanzsphäre und damit schlagartig betroffen. Also der Ausfall bei den Banken in größerem Ausmaß reißt alle anderen Sphären mit rein. Die Verlaufsform ist auch bekannt. Das hatte ich beim letzten Mal ja als Hauptthema auch. Die zahlungsfähige Nachfrage bricht ein, das Produzieren lohnt sich nicht ausreichend und nicht nur das, dass nicht mehr lohnend produziert werden kann, also Kapital entwertet wird, weil es seinen ganzen Zweck nur darin hat. Produktionsanlagen also stillstehen, Arbeit sich nicht lohnt, also Kurzarbeit, Zwangsurlaub und so weiter einreicht, sondern unmittelbar sind die Unternehmen als in ihrer Kreditwürdigkeit und selber als finanzkapitalistisch verwobene Geschäftsabteilungen betroffen. Ihr Aktienwert sinkt und weil sie selber finanzkapitalistisch umfassend engagiert sind, verlieren auch sie massenhaft Vermögen. Nicht zuletzt die Automobilbanken, hat man ja jetzt erfahren, sind es, die eben beim Staat, um neuen Kredit nachfragen müssen. Also sind hier alle Unternehmungen unmittelbar betroffen. Und es zeigt sich darin negativ, dass das Finanzkapital eben Macht und Motor und dann auch Zweck, dessen Bereicherung Zweck und umgekehrt die Bedingung jeder Benutzung von Arbeit ist, dass also überhaupt das ganze Wirtschaften Motor, Hebel und Bedingung der Akkumulation von lauter eben finanzkapitalistischen Wertverhältnissen ist. Die Krise verallgemeinert sich durchs Finanzkapital eben deswegen, weil es keine selbstständigen Sphären der Akkumulation in dem Sinne gibt. Das ist auch sehr sachgerecht, weil eben das, was heißt, die Realwirtschaft ist betroffen, ja auch nichts anderes heißt, dass Wachstumsansprüche, die mit lauter kreditfinanzierenden Geschäften schon unterwegs sind, jetzt zusammenbrechen und nicht mehr aufgehen, weil eben mit Kredit nicht für, sondern für Bereicherung auf dem Markt und dann auch gegen den Markt produziert worden ist. So, das ist mal das ganze Szenario, Krisenszenario. Und angesichts dessen heißt es jetzt, komme ich zum Kapitel Staat und Krise, also der Charakter der staatlichen Rettungsmaßnahmen, heißt es, der Staat ist gefordert. Da resoniert die Öffentlichkeit bekanntlich, das hat ja jeder mitgekriegt, naja, das muss sein, das ist zwar ein problematischer staatlicher Eingriff, aber der ist unbedingt nötig. Da haben sich Linke zu Wort gemeldet und sehen sich jetzt in einer Kritik bestätigt, die heißt, ja, jetzt schreien die Marktliberalen nach dem Staat, wie wenn sich Parteigänger des Systems jetzt diskreditiert hätten, weil sie zugeben müssen, dass sie am Ende sind und verzweifelt nach dem Staat rufen. Als wäre das Eingeständnis, dass es ohne Staatsintervention doch nicht geht, glatt irgendwie der Auftakt zu besseren Einsichten oder ein Schrittchen hin zu irgendeiner Systemkritik. Und das ist eine ziemliche Idiotie. Erstens, weil so getan wird, als ob der Staat bisher gar nicht beteiligt gewesen wäre. Zweitens, weil das Warum, das Wofür und Wie des staatlichen Eingreifens überhaupt nicht ernsthaft in den Blick genommen wird. Der will nämlich alles andere als irgendeinen Schritt hin zu sowas, was auch mal das Schlagwort zwischendrin glatt in der Diskussion war, ist das, droht da nicht Staatssozialismus, Staatsinterventionismus. Der will mit seinen Maßnahmen alles andere als der Spekulation und sei es auch nur die mattesten Fesseln anlegen, sondern der will sie schlicht ordentlich wieder in Gang setzen. Und da melden sich dann ausgerechnet Linke mit Verbesserungsvorschlägen, mit sozialen Gesichtspunkten und so weiter. Wo es mit Händen zu greifen ist, dass hier der Staat in den obersten Abteilungen des Finanzkapitals Hilfs- und Rettungsbedarf sieht. Also zu ersterem, wofür, warum greift der Staat ein? Da ist die erste Antwort, ganz generell und einfach, weil sowieso alle Geldverhältnisse Gewaltfragen sind. weil der Staat überhaupt die Macht ist, die diese Verhältnisse eingerichtet hat, beaufsichtigt, materiell fördert und benutzt. Und es ist auch durchaus bekannt, es gibt ja schließlich die Kritik, dass der Grund der Finanzkrise sei, dass da die staatliche Aufsicht und das, was der Staat zu tun hätte, immerzu zu tun hätte, versagt hätte. Wenn der Staat mehr darauf geachtet hätte, wäre das unsolide Spekulieren nicht zustande gekommen. Ja, immer wenn was schief geht im Wirtschaftsleben, kommt ideologisch die Frage auf, ist da was nicht staatlich richtig geregelt? Dann soll man auch da mal festhalten, dann ist offenbar der Staat auch der Regler und Einrichter all dieser Verhältnisse. Und den Standpunkt, dass da was Neues, was Besseres fällig ist, hat der Staat selber. Und er wirft die praktische Frage auf, eben wie er diese Sphäre wieder dahin bringen kann, dass sie erfolgreich wirtschaftet. Und zwar aus einem guten Grund, aus einem speziellen Grund, weil diese Sphäre nämlich eine ganz besondere Rolle für seine Herrschaft spielt. Also der Staat betreut das private Finanzgeschäft und er gibt dem spekulativen Gewerbe Raum und dann auch Mittel seiner Geldvermehrung, weil er ihm einen ökonomischen Auftrag erteilt hat. So erstens, das Finanzkapital stiftet und repräsentiert ja, das habe ich vorher schon ausgeführt, den ökonomischen Zusammenhang per Kredit der kapitalistischen Gesellschaft. Der geht eben über Geld und Kredit, also über die Banken. So sind alle Konkurrenten voneinander abhängig. Und die Banken, die selber untereinander und mit ihrer Kundschaft konkurrieren, sind also mit ihren Geschäften zugleich unmittelbar die Agenturen des gesellschaftlichen Reichtums, quasi die Geldwachstumszentralen. Das ist ein bleibender Widerspruch, weil sie konkurrieren eben untereinander und mit der Kundschaft um alle niederen und höheren Geldvermehrungsgeschäfte. Und zugleich sind sie aber die Zentralen, in deren Bilanz sich das, was an nationalem Geldwachstum zustande kommt, also auch das, was der Staat als seinen nationalen Reichtum bilanziert, niederschlägt und eben bilanziert. Der Staat wird tätig als die organisierende Gewalt dieses Gegensatzes. Er ist erstens mit einer Aufsicht besonderer Art befasst, weil er da in dieser Sphäre besonders heikle Eigentumskonflikte zu regeln hat. Schließlich besteht das ganze Gewerbe ja in der Verfügung über fremde Vermögen, im Versprechen und im Eintreiben und im Handel mit Versprechen von Erträgen. Also gilt es hier, die Eigentumskonflikte und Fragen zu regeln. Da will ich aber im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das betrifft alle Abteilungen des Finanzgeschäfts, des Börsenhandels und so weiter und so fort. Zweitens aber, der Staat beaufsichtigt, regelt eben nicht bloß diese Schuldverhältnisse, die hier die ganze ökonomische Wucht ausmachen, sondern zweitens die Finanzsphäre, also wo die Geldgeschäfte zentralisiert sind, das ist auch der Bereich, wo der Staat über seine Geldhoheit laufend eingreift, um das Wachstum in seiner Gesellschaft zu befördern und den nationalen Kapitalismus voranzubringen. Der Staat selber fungiert als immerzu als materieller Motor der Spekulation. Und zwar in doppelter Weise. Also zum einen förderte immerzu die Liquiditätsbeschaffung der Banken, also ihre Ausstattung mit Geldmitteln. Die Bundesbank bedient ja das Bedürfnis der Banken nach Geld für laufende Zahlungen, indem sie denen den Banken Refinanzierungsmöglichkeiten eröffnet. Sie unterfüttert sozusagen deren Wertpapier- und Kreditgeschäfte laufend mit staatlich geschöpftem Geld, indem die eben Wertpapiere hinterlegen können. Verwandelt also die Bundesbank laufend Schuldverhältnisse der Banken in staatlich gültig gemachtes Geld und beglaubigt damit die Vermögensgleichheit der Wertpapiere, der Titel, die Banken eben laufend schaffen. Also wird Banken darüber auch erlaubt, materiell ermöglicht, ihre Geschäfte ständig zu erweitern. Das heißt umgekehrt aber vom Standpunkt des Staats, dass das Geld, das über die Bundesbank ist, so eben als Bedienung des Bankbedarfs per hoheitlichen Beschluss in die Welt kommt, damit zugleich auch Resultat finanzkapitalistischer Geschäftsaktionen ist. Und nicht bloß Resultat, sondern auch Auftrag zu solchen Geschäften. Also, dass es so Ausweis ökonomischen Wachstums ist und nicht pur hoheitlich eben geschaffene Zettel, die zwar gesellschaftlich gültig, aber ökonomisch wertlos sind. Hier kommt laufend Geld in die Gesellschaft gleich in seiner Funktion als Kreditmittel und wird umgekehrt laufend durch Kreditgeschäfte, deretwegen sich die Banken besorgen, beglaubigt. Zum anderen, also als zweites, ist der Staat mit seinem eigenen Geldbedarf, Förderer des finanzkapitalistischen Wachstums. Denn seinen eigenen Bedarf regelt er ja außer Steuern, vor allem damit, dass er zinstragende Staatspapiere kreiert. Also die Geschäftsmethoden der Finanzwelt kopiert. Und so macht er dann seinen eigenen Herrschaftsbedarf zum ökonomischen Angebot. Er kreditiert sich bei seiner Gesellschaft und stiftet damit bei der wachsendes Vermögen. Also dieses Angebot einer Herrschaft, die selber unmittelbar überhaupt nichts schafft, weder irgendwelches produktiven Leistungen erbringt, noch Wert schafft, sondern im Gegenteil gesellschaftliche Unkost ist. Dieses Angebot ausgerechnet gilt als besonders verlässlich, einfach deswegen, weil der Staat eben mit seiner Gewalt auch Zugriffsmacht auf allen gesellschaftlichen Reichtum repräsentiert und indem seine Schulden finanzkapitalistisch verwendet werden, also verwandeln sich also die unproduktiven Staatsausgaben laufend in Beiträge zum nationalen Wachstum. Also der Staat bedient sich also des Finanzsektors, liefert sich damit, aber gleichzeitig auch dessen Gang aus, eben wie die Finanzwelt dieses Angebot wahrnimmt, was sie daraus an Wachstum produziert, daran, wie die Geschäfte des Finanzkapitals gehen, in die sich der Staat da einklingt, an dessen Zugriff auf und Verwendung eben der Angebote misst sich also auch, was die Schulden, die der Staat da macht, was sein nationales Geld ökonomisch taugt. Zum Dritten gilt das erst recht, wenn Staaten wie heute üblich ihre Geldhoheit, also ihre Macht qua staatlichem Beschluss, Geld zu stiften, der Gesellschaft verbindlich als das Geschäftsmittel aufzuoktroyieren, wenn sie das einer internationalen Prüfung und Bewährung aussetzen, weil sie sich des Finanzkapitals der ganzen Welt bedienen wollen. Die führenden Kapitalnationen, die nötigen ja nicht einfach per Staatsgewalt ihrer Gesellschaft den Nationalkredit auf, sondern haben das Finanzkapital mit allen Freiheiten ausgestattet, ihre Geschäfte in allen möglichen Geldern abzuwickeln, also nationale Gelder gemäß ihrer finanzkapitalistischen Berechnungen zu vergleichen und zu bewerten. Also im eben konkurrierenden Umgang mit den verschiedenen Nationalkrediten als finanzkapitalistischer Manövriermasse wird also deren Tauglichkeit als Bereicherungsmittel beurteilt, um bestätigen oder blamieren die Finanzmärkte eben die Geschäftsfähigkeit ganzer Nationen. Verleihen also dem Produkt staatlicher Finanzhoheit den Charakter einer gültigen Inkarnation wachsenden und vermehrungsfähigen kapitalistischen Reichtums. Im Umgang, also der berufenen ökonomischen Agenturen des weltweiten Finanzgeschäfts mit dem nationalen Geld, misst der Staat daher auch das Wachstum seiner Finanzmacht. Die ist überhaupt die Quintessenz eben des kapitalistischen Wachstums. Die Realwirtschaft ist selber nur ein Derivat und Mittel des nationalen Geldkapitalwachstums in allen Formen, auf das es dem Staat ankommt, und das er eben auf diese Art und Weise fördert und dem er sich auf diese Art und Weise aussetzt. Daher rührt also die öffentliche Einigkeit, das Finanzwesen muss gerettet werden. Daher also, weil hier der Staat mit seinem nationalen Geld elementar am Gelingen oder Scheitern finanzkapitalistischer Geschäfte hängt, wird es in der Krise zum Allgemeinwohlerfordernis Nummer 1 erklärt, halt das Finanzwesen in Gang zu halten, wieder in Gang zu bringen. Und deswegen mündet auch die ganze Kritik an den Erfolgs- und verantwortungslosen Bankern, also verantwortungslos, weil erfolglos, in Parteinahme für die kapitalistische Gleichung, dass die Mehrung des Geldkapitals gleichbedeutend mit der Macht des Staats ist und überhaupt das Lebensmittel der gesamten Gesellschaft ist, der alles subsumiert ist und auch subsumiert gehört. Damit wäre ich erstens beim zweiten Kapitel, nämlich beim Zweck und bei den Methoden der staatlichen Rettungsaktion, Sollen wir vorher eine kurze Rauchpause machen? Das ist ja immer ein Fenster mal auf. Ja. Also es geht noch um zwei Kapitel, nämlich um Zweck und Methoden der staatlichen Rettungsaktionen, also was da Rettung heißt, und zweitens um die daraus erwachsende, aus der Krise erwachsende internationale Konkurrenz zwischen den Nationen. Wenn es übrigens Fragen oder Einwände oder so gibt, das ist klar, die sollen ruhig vorgebracht werden. Die Regierungen werden tätig, nicht weil sie das Misslingen irgendwelcher Geschäfte fürchten, sondern weil sie eben die Gefahr des Kollaps des gesamten Bankwesens und damit die Beschädigung und Entwertung ihres nationalen Geschäftsmittels selber ins Auge fassen. Das gilt es aufzuhalten, und das wird ja im Bild, das ist ja jedem geläufig, von der Kernschmelze, die da droht, dass eben die ganzen Bankvermögen entwertet werden und damit das nationale Geschäftsmittel selber als solches beschädigt wird, wird in diesem Bild gefasst. Und das sollte man deswegen auch schon glauben, dass es eine Idiotie ist, hier sich das so vorzustellen, dass der Staat da privaten Bankern Steuergelder nachschmeißt. Es geht schon um seine nationalen Geschäftsgrundlagen, es geht um diesen Sektor, aber das ist ja deshalb nicht besser oder, wie die Öffentlichkeit es suggeriert, als solches akzeptabel, sondern mit seinen ganzen Rettungsmaßnahmen bekennt sich eigentlich die Politik zur Sphäre der Finanzgeschäfte, eben der Spekulation, als dem Motor und Zweck aller Reichtumsproduktion, unterschreibt eben damit ein für alle Mal und sehr offensiv die Gleichung: ohne gelungene Akkumulation des Finanzkapitals leiden eben nicht bloß dieser oder jener Kreditdienst, also wie dann zwischenzeitlich suggeriert wird, geht dann das schöne, eigentliche, reale Wachstum nicht, sondern ohne gelungene Akkumulation des Finanzkapitals geht der nationale Reichtum selber kaputt. Also steht Vermeidung dieser Katastrophe an. Der Staat agiert dabei mit den Methoden seiner ansonsten üblichen Betreuung dieses Sektors, nämlich ganz im Sinne seines geldpolitischen Standpunkts, dass seine Aufgabe und sein Einwirken darin besteht und darin auch eigentlich funktionieren müsste und sollte, nämlich dass er sich um die Liquidität seiner Banken, der Finanzinstitute kümmert und ganz gemäß seinen geldpolitischen Instrumentarien, eben gemäß diesem Standpunkt, ist die Leitlinie der staatlichen Rettungsanstrengungen auch die Auffassung, naja, es fehlt den Banken an Liquidität, die politischen Agenturen Nehmen also den im Zusammenbruch der Wertpapiermärkte überhaupt nicht die Sache als solche in den Blick, nämlich die allgemeine Überakkumulation des Finanzkapitals. Und Sie denken auch nicht im Traum an das, was da in den polemischen Beschwerden über die verantwortungslosen Zocker immer noch anklingt. Hier wäre zu viel Finanzkapital aufgehäuft, verspekuliert worden, also bräuchten die vielleicht mehr Aufsicht und gewisse Schranken. Sondern die Politik sieht die Sache und behandelt sie eigentlich genau umgekehrt. Den Banken fehlt es generell an Liquidität, an Mitteln ihrer Spekulation, also an Kreditsicherheit. Also machen sich die Regierungen daran, eben die für nötig erachteten Finanzmittel, Kreditsicherheiten, Garantien zu stiften. Staaten bringen ihre Geldhoheit dafür in Anschlag, statten die Banken mit neuen Kreditlinien aus, ermöglichen den Zugriff auf staatlich geschaffene Geldfonds, so als wäre eben die staatliche zur Verfügungstellung von Liquidität dasselbe wie die Erhaltung vergeigter Schulden und die Wiederinwertsetzung, also die Wiederherstellung von deren Funktionsfähigkeit als Geschäftsmittel. Die staatlichen Retter stellen damit allerdings ihre normale Geldpolitik auf den Kopf. Weil in normalen Zeiten dient ja die Bereitstellung von Bundesbankmitteln der Refinanzierung der Banken auf Grundlage von deren wachsenden Finanzgeschäften, also auch eben für deren weiteres Wachstum. In diesem Fall, aber im Krisenfall, dienen die horrenden Summen dem Zweck, den Verfall von Wertpapieren und den Bankrott ihrer Ausgeber zu bremsen. Also die aktuellen Geldnöte der Banken, die aus dem Zusammenbruch von deren Wertpapiergeschäften entspringen. Eben weil massenhaft Liquidierung eingefordert wird und nicht mehr möglich ist, den Ausgeber selber schädigen. Die sollen durch staatlich gestiftete Finanzhilfe beseitigt werden und damit die Liquidierung der Wertpapiere überflüssig und so wieder Vertrauen in ihre Werthaltigkeit gestiftet werden. Weil der Bedarf...
Kannst du es nochmal ausführen, was da auf den Kopf gestellt ist?
Na, normalerweise sind die ganzen Refinanzierungsgeschäfte, die Mittel, Konsequenzen, eben wachsende Finanzgeschäfte. Erfolgreiche, neu ausgegebener Wertpapiere, des aus solchen Geschäften wachsenden Bedarfs der Banken nach liquiden Mitteln, die sie sich bei der Zentralbank besorgen, um damit eben immerzu ihre Kreditgeschäfte, ihre Wertpapiergeschäfte, ihre Akkumulation solcher Zahlungsversprechen zu unterfüttern. Und in diesem Fall ist der Grund dieser ganzen staatlichen Geldhilfen, Kreditaktionen, Staatsgarantien, genau der umgekehrte, nämlich dass solches Wachstum nicht mehr funktioniert, dass Wertpapiermärkte zusammengebrochen sind und deswegen laufend ein übrigens ziemlich unstillbarer Bedarf nach Liquidität in die Finanzwelt Einzug gehalten hat, den die Banken untereinander nicht mehr bedienen, aber voneinander verlangen, weil sie sich wechselseitig nicht mehr kreditieren, fallen sie zurück darauf, eben was jeder als den anderen an Mitteln zu zahlen hätte, aber nicht zahlen kann und darüber überhaupt brechen die Wertpapiermärkte ein und ausgerechnet deswegen Und da rein will der Staat mit seinen Hilfen, mit seinen Liquiditätsmitteln eingreifen und also Vertrauen wiederherstellen, heißt es ja. Und das heißt, die massenhafte Liquidierung und damit Entwertung der ganzen Wertpapiergeschäfte regelrecht überflüssig machen. Weil der Bedarf aber aus dem eben gekennzeichneten eingerissenen Misstrauen der Banken untereinander in den Wert ihrer riesigen Wertpapierberge entspringt, reichen dann auch selbst die horrenden staatlichen Summen erst einmal immer nicht aus, obwohl mehr staatliche Geldmittel in der Welt sind als je. Banken machen mit eben diesen Staatsangeboten nämlich ihre eigene Rechnung und halten sich da nach Möglichkeit schadlos, eben machen sie die zum Mittel ihrer Konkurrenz, bunkern Geld, weil sie mit zu erfüllenden Forderungen rechnen oder mit dem Ausfall von Forderungen, die sie selber haben und nicht eintreiben können. Sie verscherbeln nach Möglichkeit Aktien oder spekulieren womöglich auch schon wieder drauf, dass die vielleicht weit genug gefallen sind und kaufen sie auf, aber nur deswegen, weil sie so billig sind. Und insgesamt stellt sich so raus, dass sie nach wie vor mit dem Kampf um Rettung ihres eigenen Vermögens befasst sind und nicht damit, Finanzwachstum wieder in Gang zu setzen. So, alle bemühen sich eigentlich, ihre prekären Kreditverhältnisse und Wertpapiere in Kurs zu halten, nach Möglichkeit Abschreibungen zu verkraften, eben Liquidität einzutreiben, festzuhalten. Also machen alles das, was fällig ist, wenn Emittieren und Investieren eben nicht mehr funktioniert. Weil wenn allenthalben die Banken auf den Status von problematischen Schuldnern und Gläubigern mit unsicheren Forderungen gegeneinander zurückgefallen sind und deswegen diese Forderungen verlieren. Also sind die politischen Agenturen auch laufend neu gefordert. Also man kann ja die Fortschritte der Staatsmaßnahmen, hat man ja besichtigen können, angesichts des mangelnden Erfolgs der Rettungsmanöver. Aber zuerst haben sie mit Staatskredit für einzelne Banken eingestanden, damit nicht mit deren Bankrott ein allgemeiner Schaden eintritt. Und diese Garantien sind eigentlich immerzu erneuert und gesteigert worden. Dann haben sie, da möchte ich schon noch auch einen Ton dazu sagen, ziemlich frühzeitig politische Garantien für die Einlagen der Sparer bei den Banken ausgesprochen. Das ist ein schöner Witz, weil also erstens mit diesem als Dienst am Sparer ja groß verkündeten Merkel-Garantie eigentlich staatlich eingestanden wird, wofür die Einlagen überhaupt da sind. Nämlich, dass dieses Geld nicht da ist, wenn die Sparer sagen, sie wollen es unbedingt zurückhaben. Sondern, dass das in Kreditgeschäften und in Spekulation steckt, also auch nicht ausgezahlt werden kann, sondern auszahlen, dieser schönen Spargrossen schlagartig Banken zahlungsunfähig machen würde. Zweitens, der zweite nette kapitalistische Witz dran ist ja, dass Banker ihre Finanzrettungsmaßnahmen mit allem drum und dran abwickeln, aber der Normalmensch und Kleinsparer sich bloß nicht und ja nicht beunruhigen lassen soll, weil das eben diese Finanzrettungsmanöver stören würde. Und drittens, der letzte Witz dran, zur politischen Garantie, die da ausgesprochen wird, ist ja auch gleich die Botschaft mitgeliefert worden, dass es sich natürlich nicht um eine reelle Garantie in dem Sinne handelt, dass der Staat wirklich alle Sparer auszahlen würde, sondern dass es bloß um eine vertrauensbildende Ankündigung geht, die gerade verhindern soll, dass die Sparer eben diesen Test machen, weil auch der Staat so viel gar nicht garantieren kann, wie an Kundeneinlagen in die Spekulationsgeschäfte geflossen und in denen unterwegs, also für anderes nicht verfügbar sind. Ich will über die weiteren Maßnahmen nicht ausführlich handeln, aber zumindest so viel sind ja dann immer umfassende generelle Bankgarantien für die Verbindlichkeit aller Banken vom Staat ausgesprochen worden. Die Staaten haben den Aufkauf der faulen Papiere erwogen, haben die Eigenkapitalausstattung der Banken mit Staatskredit unterfüttert, haben denen Erlaubnisse zugestanden, eben ihre Wertpapiere rechnerisch in Wert zu halten und aus den Bankbilanzen auszulagern. Wisst ihr, jetzt ist wieder so etwas, was dann Bad Bank heißt, im Gespräch, wo einfach alle schlechten, kaputtgegangenen Wertpapiere hintransferiert werden und damit die Bankenbilanzen geschönt, staatlich erlaubt, rechnerisch in Ordnung gebracht werden, eben durch Rausrechnen solcher Verluste. Und das, was mal angegriffen war als Schwindelpraxis der Banken, eben diese Zweckgesellschaften, wo man Wertpapiere hintun kann und sie aus der Bankbilanz rausrechnen kann und da die Freiheit zum Rumspekulieren haben. Genau das kommt jetzt qua Staat ausgerechnet zu neuen Ehren. Die heiße Frage, die seitdem in der Welt ist, heißt, nehmen die Banken das Staatsangebot an. Das ist ja einerseits verrückt, denkt man. Wo doch nichts anderes unterwegs ist als eben Liquiditätsausstattung, Kreditierung der Banken. Es ist aber andererseits sehr logisch. Banken sind eben gar nicht im staatlichen Sinne an einer gemeinsamen Krisenvermeidung, an einer nationalen Krisenvermeidung interessiert, sondern Konkurrenten. Und der Rückgriff auf die Staatsgarantien, und das ist ja auch offiziell besprochen worden, ist da sehr zwiespältig, weil die Bank damit ihre schlechten Bilanzen, ihre Not offenlegt, deswegen auch die Garantien nicht als per se vertrauensstiftend ansieht, sondern befürchtet, dass dadurch all ihre Zahlungsversprechen und sie selber nur zweifelhaft wird. Also ist es eine Konkurrenzentscheidung und im Zweifelsfall ein Akt der puren Bankennot, dann doch sich zu diesem zwiespältigen Schritt zu entschließen. Andere Staaten haben ja da sind anders vorgegangen und haben gesagt, sie stellen alle Banken von Haus aus gleichermaßen unter ihren staatlichen Schutzschirm. Der Sache nach sind all diese Rettungsaktionen, diese materiellen Staatsgarantien, also Beihilfen für die Konkurrenz der Banken um Rettung ihres jeweiligen Vermögens, was gerade kaputt geht. Und all diese Maßnahmen richten sich dann ja auch nach den Konkurrenzberechnungen und machen denen Angebote. Den Widerspruch, also der Konkurrenz dieses im Finanzwesen wie überhaupt, setzt der Staat überhaupt nicht außer Kraft. Der besteht, wie gesagt, darin, dass die Rettung des einen Vermögens gleichbedeutend ist mit des eigenen, also nicht des einen, sondern des eigenen Vermögens, bemühen darum bei allen Banken, gleichbedeutend ist mit wechselseitiger Entwertung. weil alle plötzlich Schulden und Forderungen beieinander haben, die eintreiben oder bezahlen müssen, und beides bedeutet eben, die Wertpapiere krachen zusammen, drohen wertlos zu werden. Und Staaten kämpfen der Sache nach mit dem Einsatz ihrer Geldhoheit um erträgliche Verlaufsformen dieses Widerspruchs eben und um die Vermeidung von katastrophalen Wirkungen auf ihren Nationalkredit. Sie wollen ja in die Konkurrenz gar nicht unterbindend eingreifen, die Freiheit nicht beschneiden, sondern eigentlich die Finanzwelt zur Rückkehr zum normalen Konkurrenzgebaren hinfinanzieren, wo die sich eben wechselseitig zum Geschäftsmittel machen und Papiere kaufen und verkaufen und so Wachstum produzieren. Was die staatlichen Rettungsaktionen also insgesamt leisten, es lässt sich ungefähr so fassen, also die Staaten ringen darum, die von der Pleite, vom Bankrott bedrohten Banken überhaupt zahlungsfähig zu halten, trotz laufenden Vermögensverfalls und trotz grassierender Abschreibungsnotwendigkeiten. Also zahlungsfähig sollen die bleiben, damit nicht bei der Abwicklung der riesigen Vermögensverluste der gesamte Geldverkehr zusammenbricht. Also die Staatshilfen, diese Milliarden, die da ins Finanzwesen reingepumpt werden, sollen die Geschäftsfähigkeit von Banken und damit die Geldzirkulation, die unter die Kreditwirtschaft subsumiert ist, aufrechterhalten. Also das Ganze ist und bleibt krisenmäßige Abwicklung von Verlusten, Vernichtung von eben fiktivem Kapital im großen Maßstab, aber unter staatlicher Begleitung und mit der staatlichen Intention, möglichst, soweit er das vermag, trotzdem die Zahlungsfähigkeit der Banken aufrechtzuerhalten und mit dem Ziel, dass das Geschäft der Banken dann wieder losgehen soll. Also von daher auch ein Wort zu diesen Konjunkturförderungsprogrammen, die ja jetzt in einem zweiten Schritt beschlossen worden sind und unterwegs sind. Die dienen eigentlich demselben Zweck. Nämlich, der Staat will da dem einbrechenden Geschäft durch staatlich induzierte Geschäftsgelegenheiten aufhelfen. Und es ist ja auch bemerkenswert, wann und warum der Staat zum Beispiel den Konsum fördert. Eben als zahlungsfähige Nachfrage, die wieder unterwegs sein soll, die wirken soll, weil zu wenig Geschäft passiert, die er also anstoßen will. Und das Ganze mit dem schönen, gültigen Zynismus, dass derselbe Staat, der alles getan hat, die Lohnkosten zu senken, also die Zahlungsfähigkeit der Massen zu beschränken und das Kapital in all diesen Bemühungen unterstützt hat, jetzt seine Massen damit beglückt, dass sie 2000 Euro beim Kauf eines, was weiß ich was, Abgas, so und so Normautos fördert. Es ist ja auch interessant, wann und warum der Staat sagt, er tut jetzt mal was für die Bildung und renoviert, was weiß ich, Schulen, Universitäten, was dann wieder als Rieseninvestition in den Bildungssektor ausgegeben wird. Naja, alles lauter Infrastruktur- und Steuerentlastungsprogramme, die als Geschäftsmotor wirksam sein sollen, die ausgefallenes Marktwachstum ersetzen sollen und darüber dann auch wieder lohnende Kreditgeschäfte auch in diesem Sektor in Gang bringen sollen.
Mir ist das nicht klar. Ich habe vorher ein Problem. Die Banken sind damit beschäftigt, irgendwo ihr Vermögen zu retten, irgendwo da bei der Abwicklung da ihre Konkurrenz zu betätigen und nicht irgendwie neuen Kredit zu akkumulieren, habe ich das verstanden.
Ja.
Habe ich den Grund verpasst? Also, weil ich wüsste nicht, wie das Retten des Vermögens gehen sollte, wenn nicht wieder in dem Aufhäufen von Kredit. Also da ist ja nicht irgendwie etwas sozusagen Reales, auf das sie sich dann zurückziehen würden. Das Retten geht doch genauso wie für die Geschichte vorher ging, oder?
Ja, und das Retten, da wollte ich erstmal sagen, das Retten ist eine Konkurrenz und nicht bloß Konkurrenz sondern damit auch in Gang setzen der Entwertung. Da kommt kein neues Argument dazu. Da ändert sich nichts, auch nicht dadurch, dass der Staat seine Maßnahmen mit dem Ideal versieht. Sie sollten ganz andersrum, nämlich positiv wirken, im Sinne wieder erfolgreicher finanzkapitalistischer Geschäfte. Solange die damit befasst sind, dieses Geld als Hebel ihres Kampfs um Rettung einzusetzen, ist es eine staatliche Modifikation dieser ganzen Entwertungskonkurrenz. Die Frage ja aber, wie weit geht das? Wie weit gedeiht das? Wann kommt das zu einem Ende? Ist eigentlich theoretisch, also ist so nicht zu beantworten, außer darin, wenn so viel von diesem Wert kaputt gegangen ist und mit staatlicher Modifikation, man weiß ja nicht, was alles noch draus wird, dass dann auf irgendeiner Basis Geschäfte wieder losgehen. Das heißt aber, dass da noch alle möglichen Banken bankrott gehen können, dass Staatsbankrotte ja nicht aus der Welt sind. Wie gesagt, da konkurrieren ja Staaten drum, da will ich dann noch was dazu sagen. Es bleibt einfach zunächst gerade die Verlaufsform dieses Widerspruchs, dass mit staatlichem Geld eine Entwertungskonkurrenz laufend in die hinein staatliches Geld, staatliche Garantien, Staatskredit reinfließt und zum Material dafür wird und der vom Staat intendierte Zweck, die Konkurrenz positiv wieder in Gang zu setzen, gegenwärtig nicht unterwegs ist. Die Staaten aber darüber nicht kritisch gegenüber ihrem Finanzkapital werden, sondern radikaler in Sachen Hilfsmaßnahmen. In Sachen, dann braucht es noch mehr, dann braucht es eine Zinspolitik, die geht jetzt gegen Null, dann ist sie gegen Null, dann heißt, mehr kann der Staat dort nicht machen. Aber Konjunkturprogramme kann er machen, die eben auf diese Art und Weise einen Markt und Geschäfte in Gang halten sollen, aus denen dann auch wieder ein lohnender Bedarf nach Kredit, also Angebote an Bankgeschäfte erwachsen sollen.
Kann so noch dann auch einen Vergleich dann zur New Economy Blase ziehen. Damals gab es auch eine gewisse Phase von Entwertung. Dann hat der amerikanische Staat massenweise Geld reingepumpt. Und Steinmeier sagte, glaube ich, gerade auch, wir pumpen so viel Geld rein, das ist die Ausgangsbasis für eine neue Krisensituation. Aber was ich jetzt raushöre, ist im Prinzip, dass das Geld, was der Staat reinsteckt, für die Liquidität benutzt wird, um alte oder nun billige Papiere aufzukaufen.
Ja, Vergleich. Also erstens damals.
Die Economy ist ja im Prinzip diese Hypothekenkrise finanziert worden.
Ja, und die jetzt, also viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, jetzt die hat sich zur generellen Krise eben nicht einer bestimmten Abteilung finanzkapitalistischer Spekulation, wo sie damals gesagt haben, naja, das sind diese Ertragserwartungen aus dieser Sphäre, wo Aktien hoch spekuliert worden sind, wo noch gar kein Geschäft überhaupt unterwegs war. Ja, da ist dieser Sektor zusammengebrochen, übrigens auch mit Gefährdungen und Auswirkungen auf alle anderen. Aber jetzt es hat vielleicht irgendwo angefangen, aber gediehen ist es zu einer generellen Finanzkrise des internationalen Finanzkapitals, der globalen Finanzmärkte. Also auch zu einer Gefährdung eben all der nationalen Gelder, die überhaupt über Wachstum dieser Finanzmärkte als beglaubigt und ökonomisch ins Recht gesetzt werden. Ich will dann schon noch was sagen zu dem Widerspruch, den der Staat sich hier leistet, aber das berührt jetzt nicht diese Frage, die ich so verstehe und eigentlich zurückweisen will, ja, wo führt das hin? Ich will sagen, wo hat es hingeführt? Das ist was anderes als wie geht das weiter? Jetzt geht es erstmal so.
Ich will noch was fragen zu der Intention, die du vorher gesagt hast, von den staatlichen.
Bisschen lauter geworden.
Du hast zu der Intention gesagt, der Staat will die Banken zahlungsfähig erhalten, trotz bzw. bei stattfindender Entwertung der ganzen Finanztitel, damit nicht der gesamte Geldverkehr in der Nation zusammenbricht.
Das wollte ich nicht als Intention, sondern das wollte ich als, das ist bestenfalls das, was Sie aktuell machen,
aber,
sagen.
Dann muss man noch dazu sagen, dass der Staat doch gerade die Rechnungsweise bekräftigt mit seinen Rechnungsmaßnahmen, die er gemäß der Zahlungsverkehr in der Gesellschaft eine abhängige Variable ist, davon, ob das Geschäft der Banken gelingt oder nicht.
Deswegen denkt er auch, er muss das ganze Finanzgetriebe, die Spekulation wieder in Gang setzen, weil sich auf den Standpunkt stellen, na lassen wir das alles kaputt gehen und sorgen bloß dafür, dass wenigstens noch gezahlt wird. Ja, das wäre ja noch rationell. Ja. Nein, der steht auf dem Standpunkt, ohne Finanzgeschäft finden keine Zahlungen statt. Also muss das Spekulation wieder in Gang kommen. Das ist seine Intention. Das ist auch deswegen, liefert er es ja deren Gang aus. Ich wollte sagen, deren Gang geht aber anders als diese staatliche Intention. Die wickeln ab, was er also damit bestenfalls macht aktuell, ist eben überhaupt Banken zahlungsfähig erhalten. Also damit den gesellschaftlichen Zahlungsverkehr aufrechterhalten. Der Steinbrück wird uns schief ansehen, wenn wir ihm sagen, das ist bestenfalls das, was du machst. Der wird sagen, er will was völlig anderes. Der sagt ja außerdem noch, aber da kommen wir ja noch drauf, außerdem will er die Finanzmacht Amerikas brechen. Das ist auch so ein, also da merkst du Intention, ne? Rechnung und staatliches, was lernt man aus der Krise, wie geht man mit ihr um? Also da wollte ich gerade sagen, das, was sie bestenfalls machen aktuell, und das ist eben deswegen für den Staat immer zu einem Auftrag zu neuem Radikalismus, weil es ja den Staat gerade nicht zufriedenstellt. Also eigentlich bei den beiden staatlichen Abteilungen eben dieser riesige staatliche Rettungsschirm für die Banken, unter denen sie sich stellen sollen und immer nur widerwillig stellen, eben wenn es von ihren Bilanzen her, von ihren Konkurrenzberechnungen aus gar nicht mehr anders geht. Und auf der anderen Seite das staatliche Konjunkturförderungsprogramm, das seine staatlichen Intention nach auch wieder lohnende Geschäfte in Gang bringen soll und damit dem Finanzsektor auch wieder aufhelfen soll. Dabei geht eben der Unterschied zwischen beiden Abteilungen und wie der Staat sie betrachtet, nicht verloren. Weil im einen Fall beim Finanzsektor und den 100 Milliarden Bürgschaften und so, da geht es darum, die nationale Kreditwirtschaft selber als Basis seiner Ökonomie zu retten und wieder in Gang zu setzen. Und im anderen Fall geht es eben darum, das Geschäft von Produktion und Handel, die zur nationalen Bilanz beitragen, also deren Einbruch abzumildern. Und nach beiden Seiten hin geht es so dann natürlich um das nationale Geld eben als Ausweis gelungener kapitalistischer Akkumulation und um die Quellen von dessen Vermehrung, die sich eben der Staat da in den Blick nimmt. Und für dieses Rettungsprogramm leisten sich die Staaten eben in Form ihrer exorbitanten Schuldenvermehrung durchaus einen Widerspruch, eben den Widerspruch jeder Krisenkonjunkturpolitik, jetzt aber sehr exorbitant, nämlich, dass sie sich bei ausbleibendem Geschäft, bei drohendem Einbruch und Zusammenbruch vermehrt verschulden, um darüber und das Wiederingangkommen der Geschäfte ihre Verschuldungsfähigkeit, also die Macht ihres Nationalkredits wieder zu stärken. Dafür riskieren sie dann auch. Und die wissen natürlich um diesen Widerspruch und behandeln ihn als leider notwendiges, als unvermeidliches geldpolitisches nationales Risiko. Und in zweiter Linie und deswegen dann als entschiedenen, gar nicht ernst genug zu nehmenden Auftrag. Nämlich als Auftrag zu erfolgreicher nationaler Durchsetzung in der Staatenkonkurrenz, in der ökonomischen Konkurrenz der Kapitalstandorte. Also das ist das letzte Kapitel, nämlich die Krise als Fall der Konkurrenz der Nationen. Also wisst ihr ja, vor ein paar Monaten hat es noch diesen tröstlichen Gemeinspruch in der Öffentlichkeit gegeben, es kann alles gar nicht so schlimm werden, weil aus 1929 haben alle gelernt. Das passiert nicht nochmal in der heutigen globalisierten Welt, dass in der Krise jeder Staat für sich und alle gegeneinander wirtschaften und damit überhaupt erst die Krise erst so richtig heraufbeschwören. Von wegen. Also auch diesmal und ist die Krise kein Gemeinschaftsanliegen, stiftet einfach keine brauchbare, haltbare oder überhaupt Gemeinschaftlichkeit unter den Nationen, sondern ist auch und gerade vom Standpunkt der Staaten aus eine riesige Konkurrenzaffäre. Staaten bequemen sich einfach nicht zu dem Standpunkt, naja, dann haben eben alle überakkumuliert, sondern die stehen auf dem Standpunkt, den jedes einzelne Kapital für sich in seiner Konkurrenz vertritt, den haben Staaten gegeneinander, wir verdienen national zu wenig. Eben die Weltmarkterträge und die Weltmarktrechnungen rechnen sich eben nicht zusammen. Der Welthandel ist von Haus aus ein Kampf um nationale Erträge. Also rechnen Staaten auch in der Krise vom Standpunkt einer unzufriedenstellenden nationalen Bilanz. Und wie sollte das ausgerechnet auch dann anders sein, wo es überhaupt gleich unmittelbar ums ökonomisch Höchste der Nationen selbst geht, nämlich um die nationale Geldbilanz und um die Agenturen, die für sie zuständig sind, also um die unmittelbar eben, um die ökonomische Macht der Nationen, die sich in ihrem Geld und ihrer Geldbilanz niederschlägt und davor liegt. Also der Widerspruch der Geldpolitik in der Krise, des staatlichen Umgangs mit seiner Geldhoheit, dass er, um das Finanzvermögen zu retten, wieder das Finanzgeschäft in Gang zu bringen, alle ihren Nationalkredit strapazieren, das macht sie überhaupt nicht kooperationswilliger, sondern erst recht anspruchsvoll gegeneinander. So gesehen sind alle Krisenvermeidungsmaßnahmen der Staaten, die sie da mit Milliarden in die Welt setzen, nämlich eine einzige Herausforderung, weil sich da die Staaten mit ihrem Rettungsprogramm einer neuerlichen Prüfung aussetzen. Eben wer sich diese enorme Staatsverschuldung wegen der Krise leisten kann, also wessen Geldmacht dann zählt, wem wird das am ehesten zugetraut, sich in dieser Krisenkonkurrenz mit seinem Nationalkredit zu behaupten und vorläufig und solange sie die Freiheit der internationalen Finanzmärkte eben laufend diese Prüfung der Nationalkredite anzustellen, nicht außer Kraft setzen, ist und bleibt es eben dabei, dass hier Staaten mit ihren Rettungsprogrammen zugleich um die Demonstration und Bewährung dieser nationalen Geldmacht in der Krise ringen und sich dieser Prüfung aussetzen. Also da sortieren sich dann die Staaten, auch nach der ihnen eben jetzt unter Krisenbedingungen zugetrauten ökonomischen und politischen Potenz. Wo ist von der Krise ein anerkanntes Weltgeld betroffen? Und das heißt dann nicht, naja, das ist dann extra geschädigt, sondern das steht dann auch dem jeweiligen Staat, aber auch für seine Rettungsmaßnahmen zu Gebote. Dahinter steht dann im Zweifelsfall auch die entsprechende Macht der jeweiligen Nation. Also kämpfen jetzt mit ihren Rettungsmaßnahmen auch die entscheidenden Nationen um ihren Status als Weltgeldnationen und andere wiederum darum, ist ja auch unterwegs, überhaupt den Staatsbankrott zu vermeiden. Es ist schon komisch, weil einerseits angesichts der internationalisierten Finanzmärkte betreffen und bedienen ja alle nationalen Rettungsmaßnahmen auch den Bedarf der jeweils anderen Länder, weil eben Schulden zwischen den Banken weltweit existieren und abgewickelt werden. Das wisst ihr, mit Lehman Brothers brechen und so weiter, brechen eben die Geschäfte ehrlicher deutscher Landesbanken und Mittelstandssparkassen massenhaft zusammen. Und umgekehrt, die Rettung anderer Banken bewahrt natürlich auch deutsches Finanzvermögen vor der Entwertung. Das stellt aber die zuständigen politischen Agenturen keineswegs zufrieden oder stimmt sie deswegen gemeinschaftsdenkerisch. Es ist eigentlich umgekehrt, die Abhängigkeit eben der Finanzgeschäfte, die internationale Verflechtung, dass alle Schulden und Gläubiger nicht bloß in einer Nation, sondern zwischen den Nationen sind, macht sie eigentlich anspruchsvoll. Und das ist auch klar, weil andererseits alle Maßnahmen sich nationalen Berechnungen gegen andere vergleichen. Ich erinnere nur an diesen kleinen Skandal, über den sich die Öffentlichkeit und die Politik gar nicht beruhigt hat, dass die Bayerische Landesbank noch 300 Millionen angesichts der heutigen Größenordnung lächerliche 300 Millionen an Lehman Brothers überwiesen hat, wo die zwei Tage oder einen Tag später bankrott gegangen sind. Das hätte nicht passieren dürfen. Deutsches Geld in eine verlierende amerikanische Bank noch zu überweisen, das war ein Fauxpas. Oder die andere Seite der mit den Rettungsmaßnahmen, mit den Rettungsschirmen eingerissene Streit darum, ob und wie weit Einlagengarantien auch für ausländische Einleger gelten, welche Anrechte auswärtige Banken auf die Rettungsfonds anderswo haben, wo sie engagiert sind. Umgekehrt.
Eine Korrektur, das war nicht die Bayerische Landesbank,
sondern die
Niederlassung der KfW.
Doch, die war es, die KfW, ja noch schlimmer. Ja, noch schlimmer, eben, es war ja die KfW, genau. Gleich die unter Staatsregie agierende Oberbank des Staats. Also auf der anderen Seite konkurrieren Staaten mit ihren Garantien eben um ihren Finanzplatz zu retten. Also um den Abzug von Finanzkapital von ihren Banken zu verhindern und umgekehrt welches anzuziehen. Also da ist Island, wisst ihr, traktiert worden von Großbritannien wegen dessen Anlegern und überhaupt auch bei uns ist das ganze Verlieren dieser isländischen Banken und dass der Staat eine Garantie ausgesprochen hat, die selber nie einlösen kann, gleich vom Standpunkt behandelt worden, um was ist mit unseren Einlegern. Und Irland hat mit seiner als erstem Land ausgesprochenen Generalgarantie eigentlich andere Finanzplätze, die Hüter anderer Finanzplätze in Aufruhr versetzt, weil die befürchtet haben, dass sie geschädigt werden, weil sich glatt Finanzkapital nach Irland hin bewegt und anderswo abgezogen wird. Und daher haben sie erstens Irland heftig kritisiert und zweitens alle beschlossen, dann müssen wir noch viel weiterreichende Garantien aussprechen. Und auch was die zweite Abteilung der Rettungsmaßnahmen angeht, nämlich das Bemühen, den Einbruch der allgemeinen Konjunktur, also des Geschäftswesens, zu bremsen, ist der Konkurrenzstandpunkt der politisch Verantwortlichen überhaupt mit Händen zu greifen. Also die politischen Standortverwalter führen und fördern aktuell einen Kampf um Marktanteile auf dem kontrahierenden Markt und gehen dabei erklärtermaßen davon aus, dass das heißt, anderen Geschäfte streitig zu machen. Alle Regierungen verlegen sich auf die Mobilisierung des nationalen Kapitalstandorts, also des Standorts, dessen Bedingungen eben der Staat kommandiert, um jetzt vom einbrechenden Weltgeschäft möglichst viel auf sich zu ziehen und behandeln das internationalisierte Kapital ziemlich entschieden als nationale Ertragsquelle. Also betrachten also auch die Durchsetzung und die Rettung ihrer Multis als nationale Staatsangelegenheit. Das aktuelle Beispiel ist ja klar, wer erhält seine nationale Autoindustrie am besten, wer setzt sich da durch, wo sowieso die seit Jahren eine Verdrängungskonkurrenz führen und jetzt eben über die allgemeine Krise diese Konkurrenz ziemlich katastrophal auszufallen droht. Nach der Seite hin sind die nationalen Konjunkturförderungsprogramme also nichts anderes als politische Konkurrenzanstrengungen, um Geschäft auf dem heimischen Standort statt anderswo stattfinden zu lassen. Also die nationale Wirtschaftspolitik, die macht sich deshalb auch stark dafür, den nationalen Markt für eigenes Kapital zu reservieren, um mit dem Einsatz der staatlichen Kreditmacht soll dessen Geschäft protegiert werden. Das schließt dann deswegen auch protektionistische Übergänge bei der Vergabe von Aufträgen, bei der Kreditierung, bei der Staatsaufsicht und so weiter ein, bis hin zu regelrechten Staatsbeteiligungen, mit denen dann nationale Unternehmen, eben die damit ausdrücklich zu den Vorreitern der nationalen Standortkonkurrenz erklärt werden, damit erfolgreich vorangebracht werden sollen. Ich will dann nur anknüpfend ans letzte Mal auch wenigstens noch den Hinweis machen, dass das nicht ganz verloren geht, dass für diese Standortrechnungen dafür, dass die lohnend ausfallen, auch das Arbeitsvolk eingesetzt und mobilisiert wird. Das habe ich ja das letzte Mal ausgeführt, wie eigentlich das Kapital mit allen Methoden seines Aufschwungs auch in der Krise ordentlich wirtschaftet. Das, was es in den letzten 20 Jahren an Lohn- und Leistungsbedingungen, an flexiblen Arbeitseinsatzumständen sich rausgewirtschaftet und durchgesetzt hat, von Leiharbeit bis zu Zeitkonten und so weiter, als Hebel der Krisenabwicklung, des Wiederlohnendmachens, des Arbeitseinsatzes, auch der Ersparung an nicht lohnendem Arbeitseinsatz einsetzt, das habe ich ja beim letzten Mal erklärt. Die Politik hat dafür ja das ganze Instrumentarium an Kapitalfreiheiten, an Arbeitsbestimmungen, an sozialstaatlichen Lohnsenkungsfortschritten und Billiglohnregelungen bereitgestellt, damit eben Kapitalisten den Arbeitseinsatz für ihre Konkurrenz flexibel und kostengünstig kommandieren können. Das alles kommt jetzt staatlich gebilligt zum Einsatz und soll es auch. Das, was davon übrigens und wie dieser Wille zu Protokoll gegeben wird, das ist ganz banal, die kündigen einfach 4 Millionen Arbeitslose demnächst wieder an und damit das Generalargument Kapital in Not, also alle sozialstaatlichen eben Errungenschaften in diesem Sinne, so alles, was da von Hartz IV bis sonst wie staatlich gefördert in die Welt gekommen ist, ist jetzt in der Krise erst recht Selbstverständlichkeit und staatliches Programm. Zugleich mit all diesen nationalen Standortmaßnahmen betrachten die eben politischen Standortverwalter, die einschlägigen, die entsprechenden Konkurrenzmaßnahmen und Anstrengungen aller anderen kritisch und melden Vorbehalte an. Schon seit den ersten Tagen der Finanzkrise ist das große Thema der angemeldete Bedarf nach Korrekturen der Bestimmung der Finanzmärkte, überhaupt nach Korrekturen in den allgemeinen Konkurrenzbedingungen. Da werden Neuregelungen der Freiheiten des internationalen Finanzkapitals gefordert und ins Auge gefasst. Und die Rede, wie es da von den Chancen für eine neue, bessere, gemeinsame internationale Weltmarktregelung, die da damit in die Welt gekommen ist. Es braucht gemeinschaftliche neue Aufsichtsbedingungen. Die Krise ist die Gelegenheit dafür, solche zu stiften, weil sie schafft den Bedarf. Das alles zielt erklärtermaßen und auch leicht zu durchschauen überhaupt nicht auf einen Fortschritt in Sachen Gemeinsamkeit, sondern ist eigentlich die mitten ja, in der Krise angemeldete Infragestellung der Konkurrenzbedingungen, der gültigen, wenn man so will, Weltmarktordnung, die da existiert, wegen des Leidens an zu wenig national bilanzierten Geschäft, wegen der Sorge um eben das nationale Finanzkapital. Und sie ist also damit auch die Ankündigung und Eröffnung einer Krisenkonkurrenz auf dieser eben der Ebene der zwischen den Nationen gültig gemachten Konkurrenzbedingungen, die sie ausmachen. Und es ist noch gar nicht klar eigentlich, welche Regeln neu gefasst werden sollen. Aber es ist schon klar und öffentlich gemacht, dass alle sich Korrekturen in ihrem Sinne vorstellen. Und ferner ist ganz offenkundig viel wichtiger als die Klärung, was denn da eigentlich korrigiert werden soll, ist die Frage, wer dabei das Sagen hat. Also jeder, der da irgendeinen Bedarf anmeldet, bringt sich als die zuständige Adresse ins Spiel und damit landen sie dann alle ziemlich umstandslos bei der Frage eben nach der Subjektrolle und damit ist dann auch, dazu will ich abschließend noch was sagen, die Konkurrenz um den Status als bestimmende Weltwirtschaftsmächte auf der Tagesordnung. Also auch nach der Seite hin ist die Krise ein ziemlich gewaltiger Motor von der Staatenkonkurrenz eben auf der Ebene der imperialistischen Machtfragen. Also die deutschen Politiker haben da zwischenzeitlich mal eine sehr eindeutige Sprache gesprochen. Sehen nämlich und haben das auch verkündet, die Krise als Chance, Verschiebung zwischen Europa, also Deutschland und Amerika als Weltwirtschaftsvormächte zu erreichen und haben ihre Hoffnung Ausdruck gegeben auf einen regelrechten Umsturz der ökonomischen Machtverhältnisse. Das wisst ihr, der Steinbrück hat sich sehr frühzeitig getraut auszusprechen, was sonst nie ein deutscher Politiker so offen aussprechen würde. Nämlich ja, die Wall Street ist am Ende, die US-Wirtschaftsmacht wird wohl nach der Krise nicht mehr so existent sein und überhaupt die Welt wird nie mehr so sein wie vor der Krise. Auch das ist ja alles andere als eine gültige Diagnose, das ist halt ein Auftrag, den deutsche Politik der Krise entnimmt. Und den hat sie dann auch in Europa durchaus angemeldet und ein Stück weit geltend gemacht. Nämlich insbesondere Deutschland hat beim Streit um nationale Rettungsprogramme in Europa den Standpunkt vertreten, dass es einen gemeinschaftlichen europäischen Rettungsschirm auf keinen Fall geben soll. Wir haben den Standpunkt vertreten, wir stehen besser und machtvoller da als alle anderen Nationen, also wird auch nicht Staatskredit einfach für andere mobilisiert, den reservieren wir, wenn für uns und das, wo sie alle mit ein und demselben Geld wirtschaften, wo also auch deutsches Kapital vom Wachstum aller anderen in Europa lebt, all dessen unbeschadet, hat deutsche Politik den Standpunkt vertreten, es geht hier um nationale Standortpolitik, es geht hier um die je nach Potenz der jeweiligen Nation machtvoller oder weniger machtvoll ausfallende Rettung einer nationalen Bilanz, selbst und gerade dann, wenn diese Bilanz in einem gemeinschaftlichen Geld unterwegs ist. Ich will nicht spekulieren, was darin noch an Widersprüchen und Gegensätzen und Konsequenzen steckt. So viel aber, dass diese Haltung ziemlich krisenverschärfend wirkt. Wenn Nationen, die wechselseitig voneinander abhängig sind, deren Finanzkapital international unterwegs ist, daraus eben aus der nationalen Bilanz die Konsequenz ziehen, dass es sie unbedingt sich retten, ihre nationale Bilanz verbessern und bewahren müssen. Klar, dass das kein produktiver Beitrag zu einer einvernehmlichen Bewältigung dieser ökonomischen Notlage ist, sondern konsequent vom Standpunkt nationaler Krisenbewältigung sehr logisch ist, dass Rettung zulasten anderer geht. Das nimmt sich nämlich für die konkurrierenden Nationen umgekehrt aus. Andere schädigen uns, machen uns was streitig mit ihren Anstrengungen. Also so sprechen die den Standpunkt aus, dass sie selber um Abwälzung des Schadens ringen. Und dass sie darum ringen, als Krisengewinnler, sogar im Zweifelsfall national erfolgreich, imperialistischen Nutzen aus der Krise zu schlagen. Ich will deshalb ganz zum Schluss nochmal eine Warnung loswerden. Man sollte auch von daher nicht reinfallen auf die Propaganda der allgemeinen Betroffenheit durch die Finanzkrise und durch die Krise. Sie ist einfach eine einzige falsche Parteinahme. Denn erstens, mal von daher angefangen, so allgemein ist die Betroffenheit dann ja doch nicht. Die ist schon sehr national gefärbt. Landet nämlich beim Antrag an den eigenen Staat, das alles wieder in Gang zu bringen, was da dann niederliegt, also sich in der Konkurrenz zu behaupten. Nationales Kapital, die deutschen Arbeitsplätze durch Erfolge in der globalisierten Konkurrenz zu retten. Also die ganze Betroffenheitsagitation unterstellt und pflegt und bebildert nach der Seite hin den parteilichen Standpunkt von Nationalisten, die deswegen auch die Gegensätze, in denen sie innerhalb der Nation stehen, einfach vergessen. Zweitens läuft diese ganze Propaganda des allgemeinen Schadens, um den wir uns alle zu kümmern und dessen wegen wir wieder für erfolgreiches Finanzwesen einzutreten hätten. Einfach darauf hinaus, die Normalität des Kapitalismus hochleben zu lassen. Also einfach die Behauptung, florierendes nationales Geldwachstum und der Einsatz des Volks dafür wäre einfach das Beste, was man überhaupt zu erwarten hat, und die Krise sei eben eine Entgleisung und eine große Ausnahme und insofern ein Unglück. So dabei, das habe ich beim letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, das will ich aber sozusagen als Perspektive nochmal mit auf den Weg gehen, ist in all den Widersprüchen der Geldakkumulation und Überakkumulation, also in den erfolgreich, eigentlich zu erfolgreich wahrgenommenen Freiheiten des Finanzkapitals, wie im daraus folgenden generellen Einbruch des kapitalistischen Wachstums insgesamt, also im Gefolge von deren Überspekulation, eigentlich eine Selbstverständlichkeit unausgesprochen unterstellt. Nämlich, dass die lohnarbeitende Mannschaft ihrem rentablen Einsatz nicht im Weg steht, sondern als Manövriermasse in Aufschwung und Krise einfach zur freien Verfügung steht und insofern das Kapital in seinen verschiedenen Abteilungen einfach nur mit den Widersprüchen seiner eigenen Konkurrenz befasst ist und mit den Herausforderungen und Konsequenzen eben befasst ist, befassen sich die Agenturen, die politischen Macher, die einfach freihändig, wenn man so will, mit Verlass auf diese Manövriermasse die imperialistischen Ansprüche ihrer Nation in Sachen Weltmarkt und sogar Weltordnung eben aufs Tapet bringen und um die konkurrieren. Also ist nach der Seite hin einfach auch die Krise bemerklich ein, von daher so ein elendes, so ein elender Zustand, weil es eben diese Freiheit, weil sie diese Freiheit dokumentiert und die ganze öffentliche Agitation, das zum Schluss nochmal auch als Werbung für unseren Gegenstandpunkt, eigentlich die ganze öffentliche Agitation legt davon Zeugnis ab, weil mit keinem einzigen Wort oder Argument oder überhaupt der Standpunkt aufkommt, hier könnte sich die Massen, die man anspricht, in irgendeiner Art und Weise von sich aus kritisch zu dem ganzen Laden bemerkbar machen. Denen wird Kritik angetragen, und zwar Kritik der übelsten Sorte, eben die, die in Parteinahme endet, weil wie selbstverständlich unterstellt wird, dass es sonst vom Standpunkt des Volks sowieso keine Kritik gibt, als die, die eben von oben ihnen ans Herz gelegt wird und für die sie dann vereinnahmt werden. Also deswegen auch diese zwei Vorträge, die nach der Seite hin auch mal klarstellen sollen, was eigentlich der Appell, auch jetzt eben in diesem Sinn, an staatliche Krisenbewältigung bedeutet und für was sich dieser Appell eigentlich einsetzt und stark macht. Also das mal so weit. Dazwischendrin ist deine Frage, ist die damit beantwortet? Also in der Pause hat mich jemand gefragt, wo ich jetzt was dazu sagen wollte, warum denn, wenn doch deutsche Banken auch Geschäfte in Österreich machen, der deutsche und der österreichische Staat gar nicht gemeinsame Bankenrettungsprogramme beschließen. Wo doch ersichtlich ist, dass das kaputtgehende Geschäft an der einen Stelle, das auch an anderer Stelle Schäden nach sich ziehen. Ich wollte das eben mit den Ausführungen beantworten. Es geht eben nicht darum, gemeinsam Schäden ins Auge zu fassen, sondern es geht darum, die der eigenen Nation zu vermeiden, abzuwälzen, eben vom Standpunkt der nationalen Bilanz aus, von allen anderen Nationen Beiträge zur Rettung des eigenen nationalen Geschäfts zu verlangen und an deren eigenen Bedürfnissen, an deren Konkurrenzstandpunkten herum zu kritisieren, dass sie das nicht leisten, sondern eben, dass die kontraproduktiv unterwegs wären. Es kommt also an Gemeinsamkeiten nur so viel zustande, wie überhaupt aus diesen Berechnungen sich eben ergibt. Ist wie bei allem, wir haben es ja schon mal an der Klimakatastrophe auch behandelt, immer wenn es heißt, hier sind Katastrophen unterwegs, werden überhaupt nicht Katastrophen ins Auge gefasst, sondern nationale Konkurrenzfragen gewälzt. Es gibt einfach nichts auf dem Globus, was die Macher der Weltwirtschaft, der Weltordnung überhaupt global als ihr gemeinsames Problem ins Auge fassen würden. Es ist immer die verlogene diplomatische Fassung eines Konkurrenzstandpunkts zu Wirkungen ihres globalen Treibens, aber eines nationalen Konkurrenzstandpunkts. So auch und gerade in der Krise.
Naja, auch nochmal so eine Frage, dass sich jetzt Staaten, denen es nicht ziemt, unter den EU-Schirm retten wollen, weil wenn man EU-Währung hat, dann ist es gleich besser, die Krise zu bewältigen.
Ja, und auch da, also es ist ja diese Oststaaten, das eine, das andere heißt ja die Schweden. Ja, ja, und die Dänen jetzt, ja. Und da merkst du das Doppelte. Einerseits, ja, wenn die jetzt sich eben uns anschließen, ist das ein Zugewinn oder wollen die das, was der Euro an Potenz darstellt, nur für sich wahrnehmen? Im Augenblick, in der Öffentlichkeit jedenfalls, überwiegt die Schadenfreude. Ja, die mit ihren eigenständigen Geldrechnungen haben sich aber ganz schön blamiert, weil jetzt ist, je stärker ein Nationalkredit ist, also je größer das Geschäftsvolumen, umso mehr wird ihm auch zugetraut an Haltbarkeit, an Potenz in Sachen Krisenbewältigung. Das ist der, von daher dieser Standpunkt, ja, wirft die oder ändert die Krise, wälzt sie nicht auch da was um? Sehen sich nicht bisher sträubende Staaten gezwungen, krisenmäßig sich an Europa anzuschließen? Und wenn sich einer krisenmäßig anschließt, nach Bedingungen, die ihm dann leichter zu setzen sind, das wäre immer das Ideal eines Anschlusses. Aber da ist ja noch die englische Nationalbank davor. Und das englische Volk, von dem ich nur weiß, das ist für das größte Unglück eines Europäers, halten, mit Euro zahlen zu müssen.
Genauso mit den Amerikanern eine Krankenversicherung einzuführen.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Ich noch ein Problem, ja. Wenn die Bundesregierung diese 500 Milliarden auflegt und ja immer betont, 400 sind ja nur zur Absicherung, ja. Und da rechnet man nur, dass 5% überhaupt gebraucht werden und die anderen 100 Milliarden sind aber tatsächlich als Liquidität sozusagen gegen die Reihen. Aber das geht doch dann automatisch, wie du gesagt hast, die Banken sind ja untereinander, also auch die nationalen Banken sind ja untereinander Gläubiger und Schuldner zugleich. Also das kann man doch gar nicht vermeiden, dass diese 100 Milliarden jetzt nur die deutschen Banken retten.
Ja, das kann man auch nicht vermeiden. Ja, aber das, da musst du auch nicht fragen, wie ist das klarer zu kriegen, sondern musst sagen, das ist der Widerspruch, den sie glatt vom Standpunkt der nationalen Bilanz aus als einen Problemfall, als selber eine Frage der Konkurrenz wälzen. Zu dem vorher dieses sie ersetzen fehlende Liquidität der Banken, die aus dem Verfall der Wertpapiere resultiert. Und sagen dazu, na das macht ja nichts, das sind ja bloß Garantien. Weil wenn alles gut läuft, dann hat der Staat Papiere hinterher massenhaft. Der hat ja die schlechten Papiere in die Bundesbank genommen und so weiter. Und die müssen bloß in Wert bleiben oder wieder in Wert kommen. Dann ist hinterher alles, im besten Fall geht es 0-0 aus. Ja, das ist halt eine wenn man so will, die Intention und die Schönrednerei, die aus der Intention folgt, wir bringen ja Wertpapiergeschäfte wieder in Gang. Der Sache nach sind sie, es ist die Übernahme nicht mehr verkäuflicher Papiere durch den Staat und deren Ersatz durch staatliches Geld. Und soweit das nötig ist, passiert das. Und was mit diesen entwerteten Dingern passiert und ob die jemals irgendwann wieder einen Wert haben und verkäuflich sind, das steht halt dahin. Behauptet wird aber eben mit dem kleinen, ja, wenn es gut läuft, dann sind ja erstmal bloß unmittelbar in Anspruch genommene, was weiß ich, so und so viel, vielleicht noch unter 100 Milliarden, haben sie ja behauptet. Und der Rest ist ja bloß für den Fall des Falles. Und seitdem ist übrigens viel Krise vorangegangen und mancher Fall des Falles längst eingetreten. Manche dieser Banken, wo sie gesagt haben, na, die wird mal mit 8 Milliarden kreditiert, hat inzwischen die dritte Tranche und so weiter und so fort. Aber ich will das jetzt gar nicht schlimm reden, sondern ich will sagen, das ist eine staatliche, sagt man, der tröstliche Betrachtungsweise des Vorgehens, was er da macht, mit aus der Intention raus, na, wir wollen doch, dass es wieder in Gang kommt. Und wenn es in Gang kommt, ja, hat es ja alles funktioniert. Dabei ist der Grund genau der umgekehrte, dass es gerade geschäftlich überhaupt nicht geht, dass eine riesige Entwertungskaskade unterwegs ist. Zu der zu sagen, aber wenn wir sie aufhalten, dann ist es ja anders gelaufen. Das ist halt einfach absurd, aber ist staatlicher Standpunkt übrigens. Ist das staatliche Ideal, dem er mit seinen geldpolitischen Maßnahmen durchaus dass die Perspektive kennzeichnet, von der aus er agiert. Je größer, je erfolgreicher der Rettungsschirm, umso weniger schlimm fällt das Ganze aus, umso mehr beweist es sich als erfolgreiche staatliche eben Rettung. Ja, aber das gesagt, Staaten haben ja auch, die haben ja auch am Anfang, bis die erste deutsche Bank bad war, haben sie ja behauptet, das ist ein Ami-Problem. Ja, weil es der Standpunkt ist der nationalen Konkurrenz, der sagt, das lokalisieren wir bei Amerika. Das soll uns nicht betreffen und wir reden unsere Banken nicht schlecht, sondern gut. Das ist das politische Programm. Vertrauenswerbung dadurch, dass man und konkurrieren dadurch, dass man sagt, dieses Problem betrifft uns nicht, bis es die nationalen Banken erwischt und der Staat gefragt ist. Dann heißt, die amerikanische Krankheit hat uns infiziert. Dabei haben wir vorher die guten getrennten deutschen Sparkassen gehabt, denen das nicht passieren kann, weil sie ja keine Investmentbanken sind. Hat sich dann leider Gottes als nicht ganz richtig herausgestellt. Sind zwar keine Investmentbanken, aber stecken in lauter dann amerikanischen und sonstigen Investments drin.
Auch bei der Hermes-Wirtschaft sieht es nicht gut aus. Die zur Verfügung gestellten Mittel sind jetzt fast schon ausgeschöpft, habe ich.
Naja, das ist auch so eine Maßnahme, wie der Staat sagt, er will Geschäftswachstum voranbringen, indem er Kreditbürgschaften bietet, die damit dann kreditiert wird. Klar, und wie das ist jetzt in der Krise eben auch für den Zweck neu ins Auge gefasst und eingesetzt.
Man müsste das ganze System in Frage stellen. Ich habe auf zwei Seiten ein logisch nachvollziehbares kapitalistisches System. Und da heißt es am Schluss, dieses System erzeugt stets wiederkehrende Krisen, was sie auch sich bewahrheitet.
Ja.
Aber da denkt schon immer niemand dran, oder? Sieht jetzt aus.
Ja, und man soll auch das System jetzt nicht immerzu wegen seiner Krisen verdammen, sondern auch wegen seines Aufschwungs. Das ist mir immer wieder aufgefallen, noch die schärfsten Kritiker, wie die Dietfurt oder sonst wer, die bei der Anne Will mal war und sehr vornehm, aber nicht schlecht agitiert hat. Sie ist gescheitert daran, dass sie sich auf den Standpunkt verlegt hat, in der Krise blamiert sich der Kapitalismus. Und nicht den Übergang gemacht hat zu sagen, na und wenn jetzt alle so kritisch rumreden, sie will mal was anderes sagen, nämlich das ist nur die andere Seite vom Aufschwung. Dann anders kommt man dem nicht bei, diesen öffentlichen kritischen Erwägungen, warum funktioniert das System nicht so reibungslos, wie man es gerne hätte. Und dann den Finger drauf zu legen und zu sagen, da sieht man mal, es funktioniert nicht reibungslos und das blamiert es doch, da ist man drin in dem ganzen öffentlichen parteilichen Gerede über Krise. Also sollte man lieber sagen, in der Krise zeigt sich das, was auch im Aufschwung unterwegs ist.